SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mein Name ist Simon Dörr, guten Tag. Die einen nennen es friedliche Störaktion, die anderen einen konzertierten Akt der kriminellen Erpressung. An mehreren Flughäfen in Deutschland haben heute Morgen Aktionen der sogenannten letzten Generation stattgefunden. Auch der Stuttgarter Flughafen war betroffen, berichtet Dorina Blau.
Am Flughafen Stuttgart waren zwei Klimaaktivisten heute früh auf der südlichen Seite des Airports in das Gelände eingedrungen. Dort ist die Luftfracht mit verschiedenen Speditionen angesiedelt. Die beiden Aktivisten hätten sich dort auf den Boden geklebt, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Die Start- und Landebahn hatten die Klimaaktivisten nicht betreten. Der normale Flugbetrieb war laut dem Airport deshalb auch nicht von der Aktion betroffen.
An den Flughäfen Köln-Bonn, Berlin und in Nürnberg lief es nicht ganz so glimpflich ab. Hier musste der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt werden. In Köln hätten sich Unbefugte Zutritt zum luftseitigen Bereich des Flughafengeländes verschafft, wie es heißt. Deswegen musste der Flugbetrieb gestoppt werden. Seit 7 bzw. halb 8 läuft aber alles wieder, wenn auch mit weiteren möglichen Verzögerungen. Was neben diesem Vorfall am Stuttgarter Flughafen sonst noch wichtig für den Südwesten ist, hören Sie in wenigen Minuten hier. Als Bundesinnenministerin Faeser das rechtsextreme Kompakt-Magazin verbieten ließ, sorgte das in der Politik für einige hochgezogene Augenbrauen. Die einen waren beeindruckt, dass das so geklappt hat, die anderen haben schon befürchtet, dass sich dieses Verbot nicht lange aufrechterhalten lässt. Jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht das Verbot gekippt und die kritischen Stimmen gegenüber Faeser werden lauter, wie Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping berichtet.
Die Eilentscheidung des Gerichtes werfe ein verheerendes Licht auf die Sachkompetenz Faeser, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der CSU im Bundestag, Hoffmann, der dpa. Dem Kampf gegen den Rechtsextremismus wurde so ein Bärendienst erwiesen, kritisierte der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Frei. Kritik kommt auch aus Reihen der Ampelkoalition. Das Innenministerium sehe nicht gut aus, man hätte sorgfältiger vorgehen müssen, sagte FDP-Fraktionsvize Kuhle der ARD. Kompakt könne sich nun als Opfer darstellen. FDP-Parteivize Kubicki sprach im Spiegel von einer bösen Klatsche für die Verfassungsministerin. Die Innenministerin hatte Kompakt Mitte Juli verboten. Sie begründete das Vorgehen damit, dass das Magazin ein zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene sei. Das oberste Verwaltungsgericht hat das Verbot im Eilverfahren vorläufig aufgehoben.
So richtig klar wird aktuell noch nicht, was dran ist an dem Sabotageverdacht, den es gerade rund um zwei Militärstützpunkte in NRW gibt. Bundesverteidigungsminister Pistorius sagte dem Spiegel, dass man weiter wachsam bleiben müsse. Am Luftwaffenstützpunkt Köln-Wahn dreht sich alles um eine mögliche Verunreinigung der Wasserversorgung, die auch immer noch nicht vom Tisch ist, wie Reporter Oliver Köhler heute Morgen in SWR aktuell sagte.
Die Bundeswehr hat gestern überall dort Wasser gezapft, wo das notwendig war, hat diese Proben ins Labor geschickt. Die werden untersucht, minutiös, weil man auf sehr, sehr viele Stoffe dort achten möchte, auf biologische Stoffe, auf mögliche chemische Giftstoffe. Natürlich Radioaktivität könnte eine Rolle spielen. Das alles muss gecheckt werden. Das soll gründlich passieren. Deshalb wurden bisher noch keine Ergebnisse vorgelegt. Wir rechnen damit, dass das im Laufe des Tages passieren wird.
Auch am NATO-Standort Geilenkirchen kam es gestern zu einem Zwischenfall, der aber deutlich harmloser wirkt.
Kameras haben wohl detektiert, dass da jemand sich dem Zaun genähert hat, möglicherweise sogar versucht haben soll, über den Zaun herüber zu klettern. Das Ganze wird aber nicht mehr tatsächlich als ein Sabotageakt eingestuft. Man hat die Wasserqualität auch auf dieser NATO-Airbase untersucht. Da gibt es überhaupt keine Auffälligkeiten, das hat man direkt feststellen können. Und es gibt jetzt Mutmaßungen, dass es sich um einen Mitarbeiter der Kaserne handelte, der einfach seine elektronische Karte nicht dabei hatte und dann eben versucht hat, da über den Zaun zu kommen.
Auch wenn Beobachter nicht daran glauben, dass daraus was wird, könnte es heute wieder zu Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen kommen. Israel hat heute eine Delegation zu Vermittler Katar nach Doha geschickt. Die Hamas wollen zunächst nicht an den Gesprächen teilnehmen. Um was es bei den Verhandlungen geht, fasst Tel Aviv-Reporter Jan-Christoph Kitzler zusammen.
In einem ersten Schritt dürfte es darum gehen, den Vorschlag eines dreistufigen Plans, den die USA schon vor Monaten gemacht hatten, zu konkretisieren. Israels Regierungschef Netanyahu soll diesem Vorschlag im Grundsatz zugestimmt haben, er wurde aber in letzter Zeit dafür kritisiert, immer neue Forderungen zu stellen. Die erste Phase soll in einer 6-wöchigen Waffenruhe bestehen, Geiseln in der Hand der Hamas sollen im Austausch gegen palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen freikommen. Dann soll über einen Waffenstillstand verhandelt werden und schließlich über einen Wiederaufbau des Gazastreifens.
Der Bund hat noch nie so viel Geld zum Ausbau des Ökostroms dazugegeben wie in diesem Jahr. Das Wirtschaftsinstitut RWI geht davon aus, dass bis Jahresende 23 Milliarden Euro fällig werden könnten. Das berichtet die Bild-Zeitung. SWR-Wirtschaftsredakteurin Petra Thiele weiß, warum das für die Steuerzahlenden teuer werden könnte.
Dem Bericht zufolge waren schon bis Ende Juli dieses Jahres Förderkosten in Höhe von 13,3 Milliarden Euro angefallen. Ursprünglich war die Bundesregierung von einem Jahresbudget von rund 11, später dann 19 Milliarden Euro ausgegangen. Der massive Ausbau der Solaranlagen sei der Grund für den deutlichen Anstieg der Förderausgaben, so RWI-Experte Frondl. Dadurch müsse Strom an der Börse immer öfter zu negativen Preisen angeboten werden. Mit den Ökostrom Stromproduzenten seien aber feste Preise vereinbart worden. Der Ausgleich, der für die Differenz gezahlt wird, werde so immer höher und damit teurer für die Staatskasse.
Fokus Südwest.
Es ist die Woche der Unwetter in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Nachdem es in der Nacht zu gestern vor allem die Region um Bruchsal und Trier erwischt hat, gab es gestern Abend einen Gewittersturm im Alb-Donau-Kreis, wie Sabine Bauer berichtet.
Der Weg der Gewitterfront habe sich richtig gehend verfolgen lassen, berichtet der Kreisbrandmeister des Alb-Donau-Kreises Ralf Ziegler heute früh am Telefon. Von Schäklingen über Blaubeuren-Seißen, Dornstadt und dann schließlich zum Höhepunkt in Langenau, wo Starkregen und Sturmböen die meisten Schäden anrichteten. Mehr als 70 Einsätze seien es allein in Langenau gewesen, knapp 200 im gesamten Kreisgebiet. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren vor Ort, um vollgelaufene Keller auszupumpen, umgestürzte Bäume von Straßen und Grundstücken zu räumen und Äste von zerstörten Autos. Die gute Nachricht, Verletzte hat es nach bisherigen Erkenntnissen keine gegeben.
Nachdem gestern Vormittag das SEK in Heiligkreuz-Steinach im Einsatz war, gibt es mittlerweile mehr Details zu dem Vorfall und wie es dazu kam. Die Polizei wollte dort ein Haus durchsuchen. Nancy Lau hat alle Infos, die wir haben, zusammengefasst.
Die Hausdurchsuchung stand im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt im Juli, so die Ermittler. Damals war in Heiligkreuz-Steinach ein Mann in seiner Wohnung getötet worden. Seine Ehefrau sitzt als Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Bei der Durchsuchung des Einfamilienhauses gestern wollte die Polizei mögliche Beweismittel zu diesem Fall finden. Als die Polizei gestern früh das Haus betreten hatte, schoss die Bewohnerin mit einer Pistole auf die Beamten. Ein Schuss traf die Hand einer Polizistin. Das Sondereinsatzkommando wurde alarmiert und fand die Frau dann gegen 11.45 Uhr im Haus. Sie hat sich laut Polizei selbst erschossen. Warum die Frau auf die Polizistin feuerte, ist unklar.
Jetzt in der Hitze mal einen knackigen Apfel oder Pflaumen essen, das kann richtig gut tun. Allerdings dürften wir in diesem Jahr deutlich weniger Äpfel haben. Die deutschen Obstbaubetriebe erwarten in diesem Jahr eine weit unterdurchschnittliche Apfelernte. Was das für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bedeutet, hat Janina Schreiber aus der SWR-Umweltredaktion zusammengefasst.
Regional sind die Ausfälle sehr unterschiedlich verteilt. Da vor allem Sachsen eine geringe Ernteerwartung hat, wird fast die Hälfte aller Äpfel voraussichtlich in diesem Jahr in Baden-Württemberg erzeugt werden. Die Bodenseeregion ist ohnehin die größte Apfelanbaufläche bundesweit. Auch für Pflaumen und Zwetschgen erwarten die Obstbauern hier eine Ernte über dem 10-jährigen Durchschnitt. Weniger gut sieht es bei Pflaumen und Zwetschgen in Rheinland-Pfalz aus. Hier erwarten die Obstbaubetriebe eine um 40% geringere Erntemenge als im Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre.
In Ludwigshafen beginnt heute eine neue Form der Videoüberwachung, die Müll-Videoüberwachung. Die Stadt wird dazu mit Kameras immer abwechselnd verschiedene Plätze beäugen, um möglichen Müllsündern auf die Schliche zu kommen, also Leuten, die widerrechtlich irgendwo ihren Müll abladen. Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Steinruck sagte dem SWR, dass es bereits verschiedene Versuche gegeben habe, dem Abfallproblem entgegenzutreten. Die Videoüberwachung sei die nächste Eskalationsstufe.
Ich erhoffe mir Abschreckung, dass dann die Menschen eher bereit sind, zum Wertstoffhof zu fahren und den Müll legal zu entsorgen. Oder wenn Uneinsichtige eine Ordnungswidrigkeit oder gar eine Straftat begehen, dass diese dann auch überführt und bestraft werden. In jedem Fall wünsche ich mir, dass wir dann in Ludwigshafen weniger Müllsünder haben.
Und sonst so?
Lernen wir heute mal wieder, dass es nicht nur uncool ist, im Schulunterricht einzuschlafen, sondern zum Beispiel auch vor Gericht. Das ist einer 16-jährigen Schülerin aus den USA passiert. Sie war während dem Besuch einer Verhandlung eingenickt. Und daraufhin ließ der vorsitzende Richter sie in Handschellen und Gefängniskleidung antreten. Zur Begründung hat er gesagt, dass er ihr den Ernst der Lage vor Augen führen wollte. Deshalb werde er alles tun, um bei diesen Kindern sicherzustellen, dass sie nicht selbst irgendwann vor Gericht stehen. Die Veranstalter des Gerichtsbesuchs nannten das das inakzeptabel, die Schülerin sei traumatisiert. Hoffentlich kann sie jetzt überhaupt noch einschlafen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.